Wenn man in einem Unternehmen arbeitet, kann es natürlich passieren, dass es mehrere Leute gleichzeitig Updates einspielen, weil es einfach so viele Systeme sind. Das heißt also, man muss irgendwie den konkurrierenden Zugriff zwischen den Benutzern regeln. Und dann auch statistische Fragen, welche Systeme laufen denn jetzt zum Beispiel auf einem Debian Lenny und müssten schon längst geupgradet sein oder andere Fragen. Und das sind Fragen, die ein Updater beantworten oder zumindest unterstützen kann. Zur Entwicklungsgeschichte von dem Programm selber. Also 2008, hatte ich schon gesagt, habe ich bei der IBH angefangen und in diesem Jahr wurde das Programm selbst oder das Projekt auch veröffentlicht auf SourceForge. Es existierte davor schon weiter, von vorher im internen Gebrauch, basiert auf zwei Hauptentwickler, der André Elgut und meiner Person. Wir haben aber auch sehr viel Unterstützung aus der Community dann erhalten durch die Veröffentlichung von verschiedensten Personen aus verschiedensten Ländern. Das geht so weit, dass es inzwischen eine italienische und eine portugiesische Übersetzung gibt. Also hätte ich nie erwartet. Kurzer Timeline. Man sieht also, dass ungefähr so in jeder größeren Major-Version von Debian gab es auch eine Major-Version vom Updater. Im Jesse gibt es keine neue Version. Das hat leider zeitlich nicht gepasst. Jesse war zu schnell. Aber das heißt also nicht, dass die Entwicklung stehen geblieben ist. Zur Architektur. Das Programm ist so ausgelegt, dass es läuft auf einem Management-System, das ist auf der linken Seite mal dargestellt, verbindet sich üblicherweise per SSH auf irgendwelche gemanagten Systeme, also irgendwelche Server, sei es virtuellen Maschinen, sei es physische Maschinen. Darauf läuft eine Komponente, die nennt sich Updater Host. Und die kommuniziert dann mit dem lokalen Paketverwaltung. Das kann natürlich ein Debian sein, aber es kann natürlich auch irgendwas RPM-basiertes oder also CentOS, Red Hat und so weiter oder halt OpenSUSE oder irgendetwas anderes sein. Und man könnte theoretisch auch, wenn man jetzt eine neue Distribution oder eine andere Distribution unterstützen will, dann entsprechende Komponente, Updater Host für diese Distribution schreiben, wenn es die noch nicht gibt. Und dann könnte man ihn genauso in den Updater einbinden. Deswegen ist das vom Namen her klingt es zwar wie Debian, aber es funktioniert auch mit anderen. Und ich weiß auch, dass es auf Red Hat oder auf RPM-basierten Systemen zum Einsatz kommt. Auf dem Management-Host, wer schon etwas eher im Vortrag war, der hat die Animation da oben rechts schon etwas größer gesehen. Das ist quasi mal so ein Workflow, wie ein Kollege von mir zwei Hosts updatet. Dieser blaue Screen, der da mal auftaucht mit den ganzen Hosts, das ist quasi die Management-Oberfläche. Das ist ein ganz einfaches Endkurses-Interface, sieht ein bisschen aus wie Matt. Das liegt an der Geschichte, wer das entwickelt hat. Der war ein Matt-Fan, deswegen muss das natürlich so aussehen und auch mit den Keycodes ungefähr supporten. Es verwendet Screen im Hintergrund zur Session-Verwaltung. Also, wenn man ja ein Upgrade fährt, stellen Sie sich vor, auf 50 Hosts, die müssen erstmal alle Pakete runterladen. Da will man natürlich nicht jeden einzelnen zugucken, sondern es wird im Hintergrund ein Screen gestartet, der fängt schon mal an zu arbeiten und dann kann man sich durchhangeln. Genau. Und das ist halt darauf ausgelegt, dass auch mehrere Leute parallel arbeiten. Das heißt also, man nimmt einen Nutzer-Login und mehrere Personen können von verschiedenen Rechnern jetzt zum Beispiel auf den Management-Host zugreifen bei SSH. Können ihren Updater starten und sehen auch, dass da andere Leute gerade auf einem Rechner etwas tun und sich nicht gegenseitig die Füße wegreißen. Auf den gemanagten Host, hatte ich schon gesagt, Kommunikation üblicherweise per SSH, unterstützen der typischen Paketverwaltung. Aus Demonstrationsgründen haben wir auch mal für den Windows Update Agent was geschrieben. Das war bloß als Spaß, also bitte nicht ernsthaft nutzen. Aber wenn man in SSH verbringt, ein bisschen mit VB-Skript war es damals, glaube ich, dann kann man theoretisch auch so ein System in den Updater reinbringen. Ob das Sinn macht, ist was anderes. Zum Updater selber. Was muss man tun, jetzt so als groben Fahrplan, wenn man es jetzt mal schnell ausprobieren will? Das Paket installieren, wenn es Debian oder Ubuntu oder ähnliches ist. Ist es in der Paketverwaltung drin, wie es in den anderen RPM-basierenden da bitte mal nachgucken, ansonsten müsste man es halt aus den Quellen inzwischen übersetzen. Ich weiß auch, dass es diverse alternative Paketrepositories gibt, wo es auch fertig gebaute Pakete da drin gibt. Dann nimmt man seinen normalen Benutzer, startet das Programm einmalig und es generiert erstmal eine Beispielkonfiguration. Und da für das Update von dem System SSH verwendet wird, sollte man dann einen SSH-Key generieren, falls man ihn noch nicht hat, und müsste ihn erstmal verteilen auf seine Systeme, die man dann entsprechend updaten möchte. Natürlich muss der Updater noch wissen, was man eigentlich, welche Systeme man eigentlich updaten will, und dafür gibt es die Hostkunft, da gehe ich gleich noch drauf ein. Das ist jetzt mal der Startbildschirm, oder also die Hauptoberfläche. Man sieht also hier einmal verschiedene Kategorien. Die Host, also ein Host ist immer in einer Kategorie, also in genau einer, kann nicht in zwei gleichzeitig sein. Das heißt also, hier haben wir das Beispiel dargestellt, da gibt es also eine Gruppe, die nennt sich IBH External, als Beispiel. Da sind also offensichtlich, ist da ein Host drin, der sich irgendwie Catcher nennt. Der hat zwei Updates, die da einzuspielen sind, OpenSSL. Also das ist von letzter Nacht oder vorletzter. Da gab es ja mal wieder Patches. Und dann gibt es also auch noch ein paar andere Gruppen, wo Hosts mit Updates sind, und die Großzahl der Hosts steckt hier unten in Up-to-Date, die wurden schon gepatcht. Und dann gibt es noch diverse andere, also Broken Packages ist, wenn Sie irgendein Paket installieren und da gibt es einen Fehler und dann sagt dpkg, oh mein Gott, ich kann gar nicht mehr und bricht ab. Das ist so ein Fall, wo man dann in Broken Packages landet, heißt üblicherweise verbinden als Root und dann per Hand fixen. Refresh required und in Refresh heißt also, da wird gerade im Hintergrund, ohne dass man das sieht, wird die Paketinformation aktualisiert, also von bei Debian zum Beispiel die neuen Paketquellen runtergeladen, das Ganze zusammengesucht, welche Informationen es da gibt und dann an den Updater übertragen, und das dauert unter Umständen ein bisschen, je nach Anbindung und Rechenleistungsfähigkeit des gemanagten Hosts. Sessions, da tauchen dann Hosts auf, wenn man eine Verbindung hat, also interaktiv gerade irgendwas macht, zum Beispiel ein Upgrade einspielt. Und dann gibt es Filter, da kann man noch nach diversen Kriterien Hosts filtern, zum Beispiel zeigt mir alles, was wo in CentOS 5 läuft. Und da hat man die dort zusammengefasst und kann Aktionen auf denen machen. Und Unknowns sind alle die irgendwo, da gibt es keine Verbindung, gibt es irgendeinen Fehler. Session hatte ich schon kurz gesagt, also wenn hier zum Beispiel gibt es zwei Hosts, da sind jeweils auf dem einen sind zwei Verbindungen aktiv und auf dem anderen ist eine aktiv, wobei die sind detached, weil wir arbeiten mit Screen im Hintergrund, das heißt also, man kann das detachen von seinem Terminal, da läuft das im Hintergrund und man kann sich später wieder verbinden und weiterarbeiten, zum Beispiel am nächsten Tag. Der Updater selber sammelt auch einige Informationen von den verschiedenen Hosts ein. Hier ein Beispiel, also von der Maschine, die gibt es also auch wirklich, was für ein Maschinentyp das ist, was für ein, ist es 32/64-Bit, was für ein Kernel läuft, welche Extra-Pakete sieht man hier noch, hier unten kommt dann noch die Paketliste, und da kann man sich also dann auch mal einen Überblick verschaffen, was habe ich denn eigentlich in meiner Landschaft. Manchmal ist es zum Beispiel interessant, zeigt man, was weiß ich, alle 32-Bit-Systeme, weil es da irgendein Paket gibt, was Probleme macht. Zur Konfiguration hatte ich schon initial gezeigt in dem Kapitel. Da wird eine Standard-Config angepasst, da muss man in der Regel nicht viel drin editieren. Das ist in der aktuellen stabilen Version noch ein Keyfile-Format, also aus der glib kommt das, also ähnlich den init-Dateien von früher. Da gibt es ein paar Grundeinstellungen, in der Regel kann man erstmal mit der Standard-Config ganz gut arbeiten. Was man eigentlich immer anpassen muss, ist die Hostkunft. Das ist quasi die Liste der Rechner, die ich eigentlich von meinem Updater aus kontrollieren möchte. Das ist wieder genau das gleiche Fileformat. Man sieht es also, die Sektionen in der Datei sind quasi die Gruppen. Und da gibt es einfach eine Hostzeile und dann schreibt man seine Hosts als Array in Anführungszeichen hin und das wird halt mit Semikolon getrennt. Man kann also auch alternative Ports angeben. Und man kann man es entsprechend ausfüllen. Und das ist die Voraussetzung, dass dann in der Oberfläche auch entsprechend die Hosts auftauchen. In der Screen.rc gibt es dann noch ein paar spezielle Anpassungen, damit das Screen ungefähr so aussieht wie der Updater und gewisse Key-Kommandos. Ich muss sehen, gerade, dass ich ein bisschen Gas geben muss. Ja. Auf der anderen Seite, der Updater-Host ist quasi die Komponente, die auf den gemanagten Systemen zu installieren ist. Hier ist es so, Installation ist eigentlich relativ einfach. Auf einem Lieblingssystem natürlich wieder, Update-Install und da ist das Paket. Üblicherweise lässt man den Updater-Host nicht als Root laufen. Also das wäre so meine Empfehlung. Am Ende nutzt man also sudo, damit man entsprechend den Paketmanager aufrufen kann. Natürlich heißt das, dass man damit auch relativ viel Schundluder treiben kann. Man kann also beliebige Pakete installieren und man kriegt ein Update also auch dazu, mal eine Shell zu öffnen, wenn man sich gut anstellt. Also das heißt also, es ist jetzt kein Schutz davor, dass man nicht auch als Root-Rechte da eskalieren kann. Man wird üblicherweise einen SSH-Key hinterlegen. Ohne SSH-Key funktioniert das Ganze nicht vernünftig. Und man kann, das Ganze hat auch noch eine lokale Konfigurationsdatei, wo man ein paar Einstellungen machen kann, die zeige ich später noch. Wenn man das nochmal testen will, ob es geht, einfach mal als der normale Nutzer, in dem der Updater-Host laufen soll, einfach dieses Kommando ausführen. Das ist quasi das, was der Updater auf dem Management-System auch per SSH ausführt. Da sieht man also, funktioniert mein sudo, kriege ich die Paketliste und wenn kein Fehler auftritt, dann weiß man, dass man zumindest die Seite richtig konfiguriert hat. Zur Konfigurationsdatei. Die sind spezifisch für die Distribution, die man verwendet. Das ist also hier für die DPKG-basierte. Es gibt dann entsprechende Skripte für RPM-basierte und RPM mit verschiedenen Frontends, also Jung, Ruck oder was weiß ich. Da sehen die Konfigurationsdatei-Einträge unter Umständen ein bisschen anders aus. Wie gesagt, sudo wird verwendet, damit man Root-Rechte kriegt, um apt-get zum Beispiel unter Debian aufzurufen. Liefern wir ein fertiges Konfigurationsdatei mit, also die auch im Debian-Paket enthalten ist, wo man eigentlich bloß noch seine Gruppe oder seinen Nutzer reinschreiben muss und das Ganze quasi einkommentieren. Und der Updater auf dem Management-System selber funktioniert, benutzt quasi diese drei Befehle, um dann entsprechende Aktionen auszuführen auf dem System. Jetzt mal ein Beispiel, wie das eigentlich aussieht, wenn ich so ein Updater-Host-Refresh mache. Man sieht also kurz, dass sie ist etwas gekürzt, die Ausgabe, dass er erstmal die Paketquellen runterlädt und die dunklen und roten Teile sind quasi die Informationen, die er zusammensucht. Also er wird den Kernel, die Release feststellen, die Virtualisierung detektieren, welcher Kernel denn eigentlich läuft, welche Pakete hier unten installiert sind. Hier sieht man zum Beispiel, dass im Linux-Headers ist ein Update auf 3.16.7 und so weiter und so fort verfügbar. Das muss man sich normalerweise nicht angucken, aber diese Informationen wertet der Updater auf dem Management-System aus und kann das dann entsprechend GUI darstellen. Im Rahmen der Entwicklung sind immer mal wieder Features hinzugekommen, die aus verschiedenen Anforderungen entstanden sind, teilweise durch Dritte, teilweise weil wir sie selber brauchten. Wir haben zum Beispiel, es gibt eine Funktion, da kann man einen XML-Report erstellen. Das ist also gedacht, damit ich diese Daten, die der Updater sammelt, auch weiterverwenden kann. Weil manchmal brauchen wir, wenn wir zum Beispiel eine Statistik haben, irgendwie eine Webseite draus bauen oder irgendeinen bunten Graphen. Und damit man das dann vernünftig weiterverarbeiten kann, kann man quasi mit XML einen Export machen. Da hat man alle Daten drin, die der Updater sammelt. Also sieht man nochmal, welche Release zum Beispiel, welche Architektur, Virtualisierung. Also genau diese Informationen, die wir gerade in dem Refresh gesehen haben, die tauchen quasi in dem XML-Baum auf. Bis zu, dass hier unten dann die Paketlisten mit drin sind, die entsprechend lang sind. Und das kann man also mit seinem Tool seiner Wahl entsprechend weiterverarbeiten. Teilweise automatisiert machen wir das zum Beispiel, um daraus irgendwelche anderen Nutzen zu ziehen. Ich hatte schon mal am Anfang, wo ich diese Übersicht gezeigt habe, da gibt es also irgendwie so eine Kategorie Filter. Und das ist, dafür verwenden wir einen Tickle-Interpreter, ist da quasi embedded. Und da kann man für jeden Host quasi eine Funktion ausführen, die dann entscheidet, ist dieser Host, gehört er zu den Gefilterten oder gehört er nicht. Gibt es hier ein paar Beispiele, zum Beispiel zeigen wir mal alle, die OpenBind installiert ist. Oder heutzutage wird man ja eher in OpenSSL hinschreiben, damit ich sie schnell in der Übersicht habe und dann vielleicht irgendwas da tun kann. Die History-Funktion, das ist quasi eine Funktion, die wir, also wir rufen nicht direkt Screen auf sondern, und machen eine SSH, sondern wir tun, wenn es sprachmäßig ist, es an, wird ein Skript verwendet, also das ist, glaube ich, BSD-Utils oder sowas, also ein ganz altes Programm, das wird auch immer in den Debian-Releases empfohlen, wenn man Upgrades macht, mach alles in dem Skript, dann weißt du später, was passiert ist. Und das ist auch der, wie diese erste, diese Animation entstanden ist, weil das schneidet quasi sämtliche Ausgaben des Bildschirms mit und man kann sie sich später wieder angucken. Ist in einem Unternehmen ganz praktisch, wenn man dann noch weiß, wer was kaputt gemacht hat. Und vor allen Dingen, wenn er nicht da ist, wo man sich angucken kann, was hat er denn eigentlich eingegeben, als da gefragt wurde, ist das zu überschreiben, ja oder nein. Und das ist hier mal für einen Beispielhost, wie das dann aussieht. Also das wird einfach im Filesystem entsprechend abgelegt. Und damit gibt es auch die Möglichkeit, die Ausgaben auszuwerten, um zum Beispiel auf typische Fehlerhinweise zu suchen. Wenn man sich so vorstellt, man upgradet jetzt mal 100 Hosts, guckt auf jeden Bildschirm natürlich mal drauf, aber das läuft ja dann auch teilweise im Hintergrund in einem Screen. Man kriegt nicht unbedingt alle Fehler mit, wenn da irgendwo mal klein steht, ich sterbe. Wenn da nicht unbedingt eine Eingabe erwartet wird, dann rutscht das unter Umständen aus. Und da ist also die Möglichkeit, dass man entsprechend einen Regex definiert in der updater.conf. Und dann wird quasi das mit Skript aufgezeichnete File wird dann durchsucht, ist denn da irgendeine Zeile aufgetreten, die so aussieht wie ein Fehler und dann wird man darauf hingewiesen, wenn das so ist. Das hat sich bei uns eigentlich bewährt, wenn nicht gerade, es gibt irgendeine Bibliothek, libr nennt die sich, glaube ich, die tut dann immer dazu führen, dass es einen Fehler gibt. Das ist immer ärgerlich, wenn die mal geupdatet wird. Aber im Allgemeinen funktioniert es eigentlich halbwegs gut. Dass man also Fehler nicht übersieht, wenn man so im Upgrade-Rausch ist. Ja, dann gibt es natürlich teilweise auch Leute, die Cluster betreiben. Das heißt, also, das ist dann meistens eine blöde Idee, wenn man PostgreSQL oder MySQL Cluster, wenn man alle Knoten gleichzeitig updatet. Also ist dann schneller wieder verfügbar, ja, aber üblicherweise will man sie nacheinander machen. Und da gibt es also seit Version 0.9 gibt es also die Möglichkeit, dass ich im Updater-Host, also auf meinem gemanagten System, entsprechend einen Clusternamen, das kann ein frei erfundener Begriff sein, hinterlege, kann auch Mitglied von mehreren Clustern sein und dann wird auf dem Management-System entsprechend per Logging sichergestellt, dass also Systeme, die zum gleichen Cluster gehören, nicht gleichzeitig geupdatet werden, sondern serialisiert. Ja, noch ein paar Details, also geht es mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Wir haben jetzt eher so die GUI gesehen. Wie funktioniert es eigentlich intern? Also man hat zum einen die Möglichkeit, Updater zu erweitern. Das ist also über klassische Hooks möglich. Da wird quasi einfach ein Runport ausgeführt auf verschiedene Verzeichnisse und das jeweils davor und nach entsprechenden Aktionen. Also es gibt halt Connect, das ist quasi, wenn ich mich verbinde auf einen Rechner, dann wird davor kann man Aktionen ausführen, danach kann man Aktionen ausführen. Genauso das Klassische ist also ein Update. Ne? Wenn ich also die Pakete update, dann kann ich zum Beispiel im Anschluss in meinem Post-Update-Verzeichnis irgendein Skript hinterlegen. Wir verwenden das zum Beispiel zur Zeiterfassung. Als Unternehmen muss man ja Zeiten auch manchmal abrechnen. Da wird quasi dann einfach das ausgewertet, was vorher passiert ist. Und damit man auch weiß in seinem Skript, was eigentlich passiert ist, gibt es eine ganze Latte von Umgebungsvariablen, die entsprechend gesetzt werden. Da gibt es auch einen entsprechenden README im Projekt. Da kann man also auf alle möglichen Parameter, welcher Host wurde betroffen, welcher Kernel läuft da eigentlich, bis zu hin, wo liegt das Script-File, also dieses History-File, das ich dann vielleicht zum Beispiel auswerten kann, um irgendwelche Sachen zu suchen oder um rauszufinden, wie lange hat das Upgrade eigentlich gedauert, um das entsprechend zu verbuchen. Des Weiteren ist es möglich, auch Plugins zu verwenden, um Alternativen zu einer SSH-Verbindung zu implementieren. Also man kann da sich alles Mögliche überlegen. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob man, was weiß ich, seine Switch-Infrastruktur zum Beispiel per SNMP abfragt, welche Firmware-Version sie hat, das haben wir mal als Demo. Das könnte man natürlich mit der Standardverbindungsmethode nicht machen, weil da brauche ich einen SSH und da brauche ich einen SSH-Key. Und auf einem Switch kann ich üblicherweise keinen Update-Host installieren, weil da läuft heutzutage noch selten ein Linux. Also wenn dann Linux läuft, dann meistens so abgekapselt, dass ich nicht rankomme. Das heißt also, mit dem Plugin kann ich das aber genauso auf der Management-Seite entsprechend implementieren. Ich muss nur die Schnittstelle bereitstellen. Und so ein Plugin, das ist also quasi, es kann ein Shellscript sein oder irgendwas, was man sich ausdenkt. Das muss einfach nur die entsprechenden Sachen auswerten. Da gibt es also eine Umgebungsvariable Action, die sagt einem quasi, was soll gerade gemacht werden, soll gerade zum Beispiel die Paketliste geupdatet werden. Und dann muss man seine entsprechenden Aktionen dann implementieren. Und die entsprechend werden die dann im Updater auch angezeigt. Ich hatte schon mal angedeutet, wir verwenden also nicht nur einfach Screen und den SSH, sondern der ganze Vorgang, wenn man eine Aktion ausführt, ist ein bisschen komplizierter. Im Falle von einem Upgrade ist es also so, also der Mensch drückt hier irgendwo auf U für Upgrade, dann wird also ein kleines Shell-Skript, das üblicherweise unter userlib liegt, ausgeführt. Das schaut nach, ist das jetzt ein Standard-Host? Also wenn Sie nichts weiter konfigurieren in der Konfiguration, dann wird als Plugin einfach Generic SSH verwendet. Und wenn dem so ist, dann startet er also erstmal eine Screen. Dann wird unter Umständen, wenn es zu einem Cluster gehört, ein Logfile generiert. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Pakete installiert sind, welches Binary dafür verwendet wird. Dann werden die Hooks entsprechend ausgeführt und dann wird eigentlich das Skript gestartet, was wiederum das SSH ausführt mit den richtigen Parametern, also Identity, File, Username, Port und so weiter. Das eigentliche Kommando, was auf der Remote-Seite ausgeführt werden soll, und wenn das fertig ist, dann wird quasi das Run-Port für den Hook danach ausgeführt. Entsprechend die Umgebungsvariable natürlich immer gesetzt, dann wird das Logfile entfernt. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, wenn ich ein eigenes Plugin schreibe, das hier eine komplett eigene Logik zu implementieren. Und das ist quasi dann die Möglichkeit, wie man Update auch erweitern kann für Nicht-SSH-Systeme. Ich habe schon angedeutet, wir haben schon vorher gesehen, dass wenn das Update-Host Refresh zum Beispiel gemacht wird, da gibt es also irgendwie so eine speziell formatierte Ausgabe. Das war noch nicht immer so. Ganz zu Anfang war der Updater relativ, also intelligent oder dumm, kann man sich streiten. Also da hat er auf der anderen Seite einfach nur ein UpGet Update zum Beispiel ausgeführt und hat dann die Ausgabe geparst. Und das war natürlich relativ unflexibel, weil ich damit nur Debian-basierte Systeme integrieren konnte. Und in irgendeiner Version, ich weiß nicht mehr genau wann, haben wir dann quasi ein Protokoll dazwischen geschoben, was diese Schnittstelle zur Paketverwaltung abstrahiert. Die ist also unabhängig jetzt von der eigentlichen Version vom Updater, ist das quasi eine Spezifikation, um es nicht zu übertreiben. Und es besteht einfach ein ganz einfaches zeilenbasiertes Protokoll. Es gibt also immer Schlüsselwörter und dann entsprechende Werte dazu. Also es gibt zum Beispiel Paketline, die irgendeine Information haben, hier wieder ein Update. Genauso wie die anderen Informationen, zum Beispiel diese Clusterzeilen, die dann vom Updater ausgewertet werden. Hier kann man natürlich auch eigene Erweiterungen fahren, um sie dann später in Plugins oder in Hooks entsprechend zu verwenden. Alles, was der Updater nicht kennt, ignoriert er. Ja. Die Frage ist, wie geht es weiter? Also das Projekt ist ja schon relativ alt, 2008, 7 Jahre, das ist ja eine Steinzeit. In der nächsten stabilen Version wird das Config-Backend auf libxml umgestellt, also auf XML-basierendes Config-File. Bitte nicht hauen dafür, aber das Key-File-Format ist sehr ineffektiv, wenn sie eine größere Farm haben. Wenn sie unter der Host haben und die in so einer Zeile hintereinander mit Semikolon getrennt sind, das ist schwer handhabbar. XML hat den Vorteil, also libXML wurde gewählt, weil libXML sowieso schon reingelinkt ist für die Report-Funktion. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt, ist es eigentlich auch ganz gut lesbar. Es hat auch zum Beispiel ist es dadurch auch möglich, IPv6-Adressen einzutragen. Das war vorher gar nicht möglich, weil dort der Doppelpunkt der Trenner für den Port war. Überhaupt ist es auch dann möglich, verteilte Konfigurationsdateien zu bauen. Man kann also per X-Include entsprechende Dateien einbinden, mit dem Ziel, dass das Ganze also auch durch verschiedene Benutzer auf dem gleichen System genutzt werden kann, also dass man nicht mehr einen Management-Nutzer hat, in den sich alle einloggen und dann fünf verschiedene Leute mit dem gleichen Account arbeiten auf der Maschine, sondern dass man verschiedene Accounts sehen kann. Das geht aktuell mit dem Screen nicht, hat einfach Zugriffsrechte, Probleme. Screen erlaubt es nicht, dass man Sessions teilt zwischen, oder die Zugriffsrechte auf die Session entsprechend, auf den Unix-Domain-Socket entsprechend vergibt. Das heißt, also, da gibt es noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, die laufen ist. Wir werden wahrscheinlich das Screen austauschen durch ein TMUX oder ein anderes Backend, was heutzutage gibt es ja Alternativen. Es gibt Klassifizierung von Updates ist ein Thema, also wo kommt das Update her? Ist es zum Beispiel von Security Debian.org, also ein Security Update? Ist es ein Third-Party Update? Weil man das unter Umständen auch dann anders wichtet, wenn man die Updates einspielt. Aktuell ist es so, dass ja der Update-Host immer spezifisch für die Paketverwaltung ist. Es hat einen Vorteil, es ist tierisch portabel, es ist ein Skript, das kann ich nehmen und einfach hinschmeißen. Ich habe keine Abhängigkeiten, also ich kann es auch einfach kopieren. Wenn ein Perl da ist, dann habe ich üblicherweise alle Abhängigkeiten erfüllt. Und ein Sudo, also so ein paar Standardkomponenten. Hat aber den Nachteil, dass es, also es kann nur ein Paket-Backend einbinden und das ist von der Programmierung, sind sechs verschiedene Skripte und alle müssen quasi die gleiche Funktion implementieren. Das heißt, wenn man was ändert, ändert man es an fünf verschiedenen Stellen. Das ist also für mich unschön. Also Ziel ist, das Ganze quasi modular zu gestalten, hat aber ein paar Herausforderungen, weil die Portabilität nicht verloren gehen soll. Weil es gibt immer Systeme, wo Updater-Host nicht paketiert ist und da will man dann nicht erst 10 Perl-Module installieren und das macht das zu kompliziert. Das gleiche ist, Hooks wird es auch auf der Updater-Host-Seite geben. Das ist quasi dann die Möglichkeit, auch eigene Erweiterungen auf der Client-Seite einfach zu implementieren. Das ist jetzt aktuell, das ist ein bisschen komplizierter, würde man auch hinkriegen über den SSH-Key, aber das ist nicht ganz so komfortabel. Ja, da bin ich doch schon schneller durch, als ich dachte. Noch ein paar Hinweise, also im Rahmen vom Updater selber stößt man natürlich auch über andere Probleme, wo man dann Lösungen entwickelt. Das erste war die Erkennung der Virtualisierungsfunktion. Die Funktion ist eigentlich schon relativ lange drin. Die wurde dann natürlich immer komplexer, sodass irgendwann mal ein eigenes Projekt daraus entstanden ist, dass das Invert. Ist eine Heuristik oder ein PostScript, was eine Heuristik implementiert, was versucht rauszukriegen, in welcher Virtualisierung man ist. Also quasi die Frage, blaue oder rote Pille aus Matrix. Das ist quasi als eigenes Projekt entstanden, gibt es also auch in Debian und auch, glaube ich, in anderen Paketen. Ist so ähnlich wie Wirtwort in Red Hat. Eat Restart ist ein relativ junges Projekt. Es war noch vor dem ersten OpenSSL-Bug, den Kanten. Die Frage, wenn ich Pakete aktualisiere, Libraries aktualisiere, habe ich dann auch alle Programme, die laufen, neu gestartet, damit die auch die gepatchten Libraries laden. Da gab es in Debian schon seit jeher Check Restart, was aus Debian Goodies, was das überprüft, aber was eigentlich nur so für den Admin so interaktiv zum mal nachgucken gedacht ist. Neat Restart geht ein bisschen einen anderen Ansatz. Das macht das Ganze also automatisiert, klingt sich in die Paketverwaltung ein. Ist in dem Fall wirklich Debian-spezifisch. Integriert sich außerdem in den Updater, weil zum Beispiel diese Informationen, dass Pakete, Dienste neu gestartet werden müssen, tauchen dann auch in der nächsten Version von Updater mit auf. Ja, vorletzte Slide. In Debian ist es seit Lenny enthalten. Also selbst für Squeeze kriegt man auch die aktuelle stabile Release dank unseres Debian Maintainers. Falls jemand SID einsetzt, dann kriegt er leider noch eine bisschen unstabile Pre-Alpha-Version, aber sie funktioniert inzwischen wieder. Ja, das war ein bisschen ein Timing-Issue. Chassis-Release kommt immer näher und dann will man natürlich noch alles Mögliche reinbringen, bevor der Freeze kommt. Ja, und damit wäre ich erstmal am Ende und wäre für Fragen.
Ja, also dann vielen Dank für den tollen Vortrag. Ja. Es bleibt noch genügend Zeit für Fragen. Ich würde die entsprechend für den Stream immer noch mal wiederholen oder das Mikrofon rumgeben, wenn das gewünscht ist. Wenn es jetzt spontan im Raum keine Fragen gibt, würde ich mal mit der... Doch. Die Frage war, ob das in Perl implementiert ist.
Also die Oberfläche ist in C, also richtiges C. Der Updater-Host ist in Perl programmiert, ja. Ich habe es akustisch.
Ich habe es gerade installiert und der hat dann TCL vorgeschlagen als Abhängigkeit.
Ja, also der Updater auf der Management-Seite, der ist in C programmiert und der linkt natürlich auch entgegen die entsprechenden C-Libraries dann. Genau.
Ich habe eine Frage und zwar zu meinen ganzen Raspis momentan. Ich habe gesehen, für Wisi gibt es das mittlerweile auch, diesen Updater. Und habe in letzter Zeit massive Probleme mit dem Update-Prozess, dass die eigentlich ständig nur abschmieren. Egal, ob man es frisch installiert hat oder nicht. Und da war jetzt die Frage, wie würde sich dann dieser Updater verhalten? Also debconf zum Beispiel schmiert ständig ab. Was macht dann dieser Updater an der Stelle?
Also da kann er dann natürlich auch nicht zaubern, wenn das debconf abschmiert, dann friert natürlich die Verbindung ein. Also am Ende ist das ja, wenn ich das Upgrade mache, ist das interaktiv. Also das ist auch das Ziel davon, dass es interaktiv ist, weil wir glauben nicht daran, dass Updates einfach automatisch im Hintergrund passieren von der Stabilität, sondern es muss ein interaktiver Prozess sein. Und das heißt also, wenn dort meine SSH-Verbindung einfriert oder mein debconf abstürzt, dann habe ich genau das gleiche Problem im Updater. Dann kann ich natürlich meine Verbindung killen, aber wenn das Ding weg ist, ich weiß nicht, wie der Absturz sich genau ausführt, dann muss ich dort trotzdem, habe ich die gleichen Probleme wie vorher. Ich habe es bloß dann in einem Skript aufgezeichnet.
Moment.
Wir haben gesehen, man kann sich auch mit verschiedenen Usern authentifizieren. Jetzt bin ich in einer großen Firma, wo es viele User gibt. Lokale Userverwaltung ist etwas unpraktisch. Wie schaut es aus mit einer LDAP-Authentifikation?
Also der Updater selber, der läuft ja auf einer Konsole, auf einem System. Das heißt, also dort brauche ich ja sowieso eine lokale Nutzung, um mich da anzumelden. Also es gibt jetzt kein Webinterface oder sowas, hat noch niemand entwickelt. Und da brauche ich natürlich erstmal einen lokalen Nutzer. Bei uns ist das so gelöst, dass diese Information, wer es denn eigentlich wirklich macht, der wird beim Einlog-Prozess in der Umgebungsvariable geschrieben. Da gibt es so eine Maintainer-Variable, die der Updater auch auswertet. Und das wird dann verwendet, um dann zum Beispiel in diesem History-File, was wir vor uns hatten, wo diese vielen verschiedenen Einträge, wo mein Name stand, aber auch noch andere Namen standen, das wird einfach darüber gelöst. Also da geht es jetzt weniger um Security, als einfach nur um, dass halt irgendwo mal protokolliert ist, wer hat es eigentlich gemacht.
Okay. Aber man kann das ja auch mit SSSD machen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Mit was?
SSSD. Da hat man AD-Authentifikation auch auf ganz normalen Linux-Systemen. Kann sich da schön authentifizieren. Deswegen wäre das ein schönes Zusammenspiel.
Das sagt mir jetzt nichts, müsste man sich mal angucken.
Ja.
Also
kann
in
ich
der,
Ihnen empfehlen, das ist echt cool.
In der nächsten Version ist dann auch geplant, dass man ja mehrere Nutzer hat. Also dann kann man, wenn man entsprechend irgendeine Implementierung auf seinem Linux-System hat, auf seinem zentralen, wo es verschiedene Nutzer gibt, die in einer entsprechenden Gruppe zum Beispiel sind, ein globales Config-File unter Etsy irgendwo liegen hat, also dann auch entsprechend richtig Multi-User beträgt. Ja.
Super, danke.
Weitere Fragen, sonst hätte ich mal die nächste. Und zwar, ist es denn möglich, darüber auch Repositories zu verwalten oder auszuwählen, dass beim nächsten Update nur bestimmte Repositories genutzt werden?
Das ist nicht möglich.
Okay. Also Repositories einspielen ginge dann nur, wenn es über, über die Paketverwaltung angeboten wird, neue Repository-Konfiguration einzuspielen.
Genau, also man müsste sich in dem Fall dann auf die Systeme verbinden und das entsprechend hinterlegen. Also der Updater selber ist jetzt kein Konfigurationsmanagement. Das war nie so das primäre Entwicklungsziel. Das kann man natürlich auf verschiedene andere Arten lösen, indem man zum Beispiel ein eigenes Repository hat, indem man seine Repository-Informationen als Paket bereitstellt. Ja. Also zumindest in Debian ist sowas möglich. Ich bin da nicht ganz so firm, wie das in RPM-Umgebung aussieht. Ja.
Hier gibt es noch weitere Fragen.
Ja, läuft das, auf welchen Architekturen läuft das? Also für die Clients?
Also da es ein Perl-Skript ist, überall dort, wo Perl läuft. Also wir haben verschiedene ARM-Systeme auch bei uns drin, da läuft das genauso. Geht's halt bloß langsamer.
Okay, dann hätten wir hier vorne die nächste Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, die Anzahl der gleichzeitig parallel laufenden Updates zu limitieren? Weil normalerweise updatet man ja viele Systeme auf einem virtuellen System und damit man die IO-Last am Storage dahinter vermeidet, will man das ja eigentlich irgendwie klein halten. Hm.
Also aktuell ist das nicht implementiert. Es wäre natürlich möglich, durch die Plugin-Architektur, dass man entsprechend dort ein Wrapper drum baut. Mit müsste man sich halt irgendwas ausdenken, wie man die aktuellen Verbindungen zählt. Ich weiß von einem, hatte letztens ein Issue, dass jemand nicht zu viel, also da waren zu wenige parallele Verbindungen, da war es am Ende in irgendeinem Facet, der irgendwie der limitiert war. Also irgendein gemieteter Server und da durfte halt nicht mehr als x Verbindungen aufbauen und deswegen hat es dann gebremst. Aber normalerweise ist es nicht vorgesehen. Also es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, wie man das umgeht, indem man die Updates, also zumindest den Download beschleunigt, indem man die Updates halt danach drunter zieht, durch irgendein Paket. Also runterlädt, aber noch nicht einspielt.
Ja, dann nochmal vielen Dank und ich denke, der Herr Liske steht auch danach noch für weitere individuelle Fragen zur Verfügung. Wir setzen hier um 10 mit dem nächsten Vortrag den Strang fort.